Herzlich willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast. Und ich sage immer gerne, wir drucken auf alles außer Papier. Mein heutiger Gast, bei dem ist das ganz, ganz anders, eigentlich das komplette Gegenteil. Er ist mega sympathisch, total aktiv auf LinkedIn, also so haben wir auch zueinander gefunden. Ich lerne auch total viel so über Papier und Prägung und so weiter und so fort in seinen kleinen Videos, die er wirklich sehr oft und häufig hochlädt. Er ist Familienvater, Geschäftsführer im Familienunternehmen und das mittlerweile sogar schon in der dritten Generation. Also auf der Homepage ist nochmal geschrieben, mittlerweile fast 90 Jahre. Er ist Spezialist, wenn es um das Thema Druckveredelung geht. Und mit Hilfe von No-Code hat er Automatisierung mit ganzen Unternehmen durchgestylt, auf ein anderes Level gehoben. Und ja, damit herzlich willkommen, lieber Thomas Kracher, der Geschäftsführer der Butz und Bürger GmbH und Co. KG. Ich moderiere sonst meistens so GmbHs an, deswegen musste ich nochmal, dass ich nicht stolper. Thomas, wie geht's dir?
Ja, tausend Dank, Erik. Fantastisch. Es wäre ein großes Fest, dass wir uns heute sehen können. Du hast ja ein paar Worte schon gesagt. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute mal zusammengefunden haben. Und ich habe gerade so lachen müssen, dass du gesagt hast, alles außer Papier. Weil bei mir ist es genau andersrum. Ich sage tatsächlich meinen Kunden, ich mache alles mit Papier. Und sobald es Millimeter links oder rechts rausgeht, bin ich draußen, weil ich echt keine Ahnung habe. Und ich finde es faszinierend, was ihr da so treibt. Weil es ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und viele Leute, die außerhalb von der Branche sind, verstehen es ja gar nicht. Sie sagen, Drucker ist Drucker. Aber nein, sobald ich nur, ich habe mal so ein Siebdruckprojekt letztes Jahr gemacht. Du glaubst nicht, ich bin da gestanden, als hätte ich in meinem Leben noch nie mit Farbe zu tun gehabt. Ich habe eine Lernkurve gehabt, die war so wahnsinnig. Und ich habe dann auch entschieden, Schuster, bleib bei deinen Leisten, Drucker, bleib bei deinem Papier. Ich mache nichts mehr, was nicht mit Papier zu tun hat.
Wie bist du dazu gekommen? Also mal vielleicht so 5 Minuten aus der Historie. Also du bist ja wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen und wusstest sofort, ich werde Drucker oder Druckereigeschäftsführer. Also wie hat sich dein Weg gestaltet?
Na ja, gut, ich meine, doch, weil ich bin ja quasi hier in der Druckerei aufgewachsen, also auf den Palettenstapeln. Ich kann mich noch erinnern, als kleiner Bub irgendwie von Mitarbeitern hier auf dem Hubwagen durch die Gegend gefahren worden. Für mich gab es tatsächlich wenig anderes auf der Welt. Mein Opa war Vollblutdrucker. Sein größter Wunsch war immer, dass ich ins Unternehmen mit einsteige. Und ich meine, wir haben auch Leute abgeraten. Auch das muss man ganz klar sagen. Ich habe mir die Frage auch gestellt. Ich bin seit 17 Jahren jetzt dabei. Das heißt, wir hatten gerade so die große Wirtschaftskrise hinter uns und da in eine Druckerei einsteigen, in eine kleine Akzidenzdruckerei, hat schon der ein oder andere gesagt, willst du das antun? Und für mich gab es da eigentlich eine ganz klare Antwort, ja, ich möchte das machen und ich will nichts anderes machen. Ich wollte noch nie was anderes machen. Aber wenn, dann mit einem guten Plan, weil einfach papierfarbig machen, so wie man das irgendwie früher gemacht hat. Ich muss dir vorstellen, mein Opa, der hat ein Mann eine Maschine damit vollbekommen, für die Sparkasse hier Überweisungsträger zu drucken.
Krass, also ausgelegt gekriegt hat, wo man die Nummern einträgt.
Dreifarbig, 2-1-farbig auf einer Wendemaschine gedruckt hier. Die ist dafür im Prinzip gekauft worden. Das sind Applikationen, die gibt's heute nicht mehr. Ja. Und das ist für mich immer so das schönste Beispiel, wie die Welt sich weiterdreht, wie sie digitalisiert. Ich habe dann relativ schnell für mich entschieden, in den Bereich, in dem ich Spaß habe und in dem ich zukünftig arbeiten möchte, das muss das Besondere sein, das Herausragende. Also alles, was Spaß macht. Ja, wir machen wahnsinnig schöne Hochzeitskarten, unglaublich aufwendige Visitenkarten, sind ganz stark im Veredelungsbereich. Also wir haben auch entschieden, wir wollen gar nicht mehr so arg Richtung Druck investieren. Wir sind eher im Bereich der Veredelung tätig und ich schließe lieber Kooperationen mit wirklich tollen anderen Druckereien, die mir Druckbestandteile zum Beispiel beistellen können. Und wir gehen eigentlich auf eine recht alte Technologie im Drucksaal. Also Heißfolienprägung ist ja jetzt nichts Neues. Meine neueste Maschine, die ich gekauft habe, ist ein Prägezylinder. Der ist Chassis war von 1972, umgebaut 1999. Und ja, wir denken hier sehr digital und ich glaube, dass wir sehr viele digitale Herangehensweisen im kaufmännischen Bereich haben oder auch im Prepress-Bereich. Aber wenn es dann in den Drucksaal reingeht, da sind wir doch dann schon auf dem Heidelberg-Tiegel, auf dem Heidelberg-Zylinder unterwegs und das mit allergrößten Freude.
Das ist eine spannende Überleitung. Also wie kommt denn das? Das ist eigentlich eine Frage von weiter hinten. Also ich bin ja immer so leicht vorbereitet schon in die Themen rein. Wie passen das zusammen, so dieses Stück weit älteren Maschinen, also du sagst Chassis 1970, dann hin zu total modernen No-Code-Applikationen, wo vielleicht einige Zuhörer jetzt noch nicht mal davon gehört haben. Vielleicht kannst du dir mal abholen und sagen, zum einen, was ist No-Code, was machst du da in deinem Kämmerlein und wie matcht das mit den, sagen wir mal, Offline-Prozessen?
Ich glaube, dafür müssen wir ein Stückchen weiter vorne anfangen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann mal morgens aus dem Bett gefallen bin und mir überlegt habe, ich würde jetzt gerne digitalisieren. Mhm. Ich glaube, das möchte niemand. Deswegen mag ich diesen Begriff der Digitalisierung eigentlich auch gar nicht so gern, weil er die meisten Leute assoziieren damit irgendwas und die allerwenigsten mit was Gutem.
Welchen Begriff magst du stattdessen?
Ich wurde das letzte schon mal gefragt. Und da hieß es immer, Thomas, aber das ist ja schön, dass du dieses technische Zeug machst und so. Und dann sage ich, das ist kein technisches Zeug. Was ich hier mache, ist, mein Geschäft weiterzuentwickeln. Also ich überlege mir, welches Produkt und welche Dienstleistung muss ich meinen Kunden zur Verfügung stehen, damit die in mir einen wertvollen Dienstleister sehen. Davon abgehend komme ich. Und dann stellen sich Anforderungen, dass ich sage, naja, ich brauche halt schnelle Prozesse. Schnelle Prozesse heißt, wenn jemand bei mir irgendwie was produzieren lassen möchte, dann kennt er sich in der Regel halt nicht aus mit Heißfolienprägung, Pantonefarben, mit den Papieren, auf denen ich anbiete. Ich muss also sehr schnell dafür sorgen, dass der Kenntnis darüber erlangt. Wie mache ich das? Über Musterprozesse zum Beispiel. Hat mich früher einen Haufen Zeit gekostet, ist jetzt mehr oder weniger automatisiert, sorgt aber dafür, dass ein Kunde diese tollen Veredelungen mal in der Hand hatte. Und dann fällt mir das Verkaufen viel, viel, viel leichter, weil die Emotionen, die ein Kunde spürt, wenn er das in die Hand nimmt, die muss er mal verspürt haben, um zu verstehen, was für einen Wert das im Prinzip auch bringt. Also bei einer Visitenkarte-Diskussion gibt's halt ständig. Warum will jemand so viel Geld für eine Visitenkarte ausgeben? Kontaktdaten austauschen, das geht doch heute mit NFC oder mit Handy oder wie auch immer. Darum geht's gar nicht. Ich möchte eine Emotion bei meinem Gegenüber auslösen. Und das möchte ich als Unternehmen auch grundsätzlich. Das heißt, immer dann, wenn ich irgendwas mir überlegt habe, dann habe ich das im Fokus gehabt. Also was muss ich intern für uns oder extern für den Kunden besser machen, damit wir ein besseres Unternehmen sind? Und im Prinzip ist es vollkommen egal, ob du das digital oder analog machst. Es ist egal, wenn der Prozess besser ist. Du kannst auch einen analogen Prozess aufbauen, aber die Erfahrung zeigt, dass ein digitaler Prozess nicht nur verlässlicher und schneller, sondern vor allem auch skalierbarer läuft. Das heißt, du kannst da auch einfach ein bisschen mehr Volumen draufpacken und es macht trotzdem immer noch jeden Tag genau das Gleiche, was du willst. Das ist bei einem händischen Prozess oder bei einem analogen Prozess vielleicht auch mal nicht so. Mhm. So, davon abgehend bin ich gekommen. Und die Idee, die ich ursprünglich eigentlich mal hatte, war eine ganz andere, nämlich wir hatten mitten während Corona Lieferengpässe im Papier. Kam einfach nicht mehr. Wichtiger Lieferant von mir hat eine Systemumstellung gehabt. Das heißt, ich habe auch keine Auftragsbestätigung mehr bekommen und jetzt hast du wenig Aufträge, bist in Kurzarbeit, hast einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand, den du normalerweise hast und du denkst die ganze Zeit, what the fuck, wo ist mein Papier? So, und wir sind ein kleiner Laden hier, wir sind 10 Leute, wir haben 700 Quadratmeter Produktionsfläche. Du kannst eigentlich kein Papier verlieren und trotzdem sind wir jeden Tag zu dritt im Kreis gelaufen. Teilweise hat der Drucker die Platten schon gerüstet gehabt, Maschine war schon in der Farbe und dann fangen die anzufragen, ja, wo ist eigentlich das Papier? Und ich habe weder nachvollziehen können, wann habe ich es bestellt, noch habe ich nachvollziehen können, wann wurde es bestätigt und wurde es geliefert. So, und in dieser Situation haben wir produziert und wenn wir ehrlich sind, produzieren in dieser Situation ganz viele Leute noch. Der Unterschied, weshalb ich heute da so gerne und so frei drüber spreche, ich habe immer gedacht, wir wären die Einzigen, die so arbeiten. So, und je mehr ich mich ausgetauscht habe und je mehr ich mit Kollegen, aber auch mit Branchenfremden gesprochen habe, desto mehr ist mir aufgefallen, scheiße, das ist State of the Art. Papier suchen gehen. Also habe ich eigentlich nach einer Lösung gesucht. Wie kann ich meinen Einkauf verschlanken? Eine Datenbank irgendwie aufzubauen. Und was machst du, wenn du keine Ahnung hast? Du fängst mal an mit einer Excel-Tabelle. Also haben wir irgendwie eine Excel-Tabelle auf eine Drive gelegt und haben da angefangen, irgendwie reinzuschreiben, was für Papier wir brauchen. Und wenn wir es bestellt haben, haben wir es abgehakt. Aber da bist du ja, dann ist der Prozess nicht digital, sondern er ist technisiert. Am Ende könntest du es genauso gut auf dem Blatt Papier machen. Und vermutlich hatte ich an dem Tag Glück, dass ich gedacht habe, nein, ich gehe jetzt auch nicht in den Google Sheet oder ich akzeptiere, dass ich das mit einer Excel-Tabelle mache, sondern ich habe da mal eine Lösung gehört, die hieß oder heißt noch Ninox. Das ist eine visuelle Datenbank und damit kannst du kleine Applikationen oder mittlerweile auch sehr große Applikationen selber bauen. Und am Ende ist es eine Datenbank, eine visuelle Datenbank. Und ich hatte am Anfang ganz große Probleme, damit klarzukommen, dass du eben nicht in diese Zellen reinklicken kannst und dann eine Formel reinschreiben kannst. Ich habe mich erstmal verstehen müssen, was eine Datenbank ist. Als ich das verstanden hatte, ist bei mir aber eine Tür aufgegangen. Ganz, ganz weit, weil ich habe dann gemerkt, jetzt habe ich hier Daten digital und mit denen kann ich an verschiedensten Stellen coole Sachen machen. Und eigentlich wird mein Leben leichter und das Leben meiner Kollegen wird leichter. Und damit ging das eigentlich los, dass wir gesagt haben, cool, hier haben wir egal was, jeder Prozess in deinem Unternehmen kann digitalisiert werden, muss wahrscheinlich sogar digitalisiert werden. Aber wie ist denn, wenn du das nicht selber machen kannst? Wie machst du Digitalisierungsprojekte? Du hörst dich um in der Branche, was gibt's für eine Softwarelösung? Und dann kannst du nicht sagen, ich brauche aber hier für einen Wareneingang was oder ich brauche was für die Lagerhaltung, sondern dann hast du also ein großes System. Aber an dem hängt alles.
Vor allen Dingen das Thema bei den großen Systemen ist ja meistens, dass man dann die Firma sozusagen anpassen muss, damit man mit diesem großen System funktioniert. Und also du hast ja selber gesagt, in unserer Branche ist ja bei vielen noch so, dass das gewachsene Prozesse sind. Und da ist halt jeder Prozess ein bisschen anders. Also ich kenne jetzt auch keine Software, die das so in der Vielschichtigkeit abdeckt, dass da wirklich jedem damit geholfen ist.
Ich glaube, manchmal ist es tatsächlich auch sinnvoll zu sagen, also ich habe auch immer versucht, für meine Prozesse eine Lösung zu finden. Und irgendwann habe ich aber akzeptiert, dass vielleicht meine Prozesse auch einfach nicht richtig sind. Also wir haben irgendwann wir haben angefangen mit No-Code und da waren wir wirklich noch auf Excel unterwegs. Ich habe in Excel kalkuliert, habe das in irgendeine 0815 nicht branchenspezifische Software, meine Angebote Copy und Paste reinkopiert. Das war Wahnsinn. Aber so haben wir gearbeitet und so arbeiten viele noch, dass sie ein uralt ERP-System haben und haben da irgendwelche Excel-Helfer nebendran und dann wird da irgendwie hin und her kopiert. Mhm. Katastrophe. Und ich habe dann irgendwann bin ich auf Keyline gegangen von Crispy Mountain, damals gerade so in dem Wechsel zu Heidelberg SciQ rüber. Und ich habe 3 Jahre lang versucht, das für mich wirklich zum Einsatz zu bringen. Also von weitem habe gesagt, taugt das was? Und wir haben auf der vorletzten Trupa war ich da schon am Stand und habe gesagt, das ist für uns nicht tauglich, weil die Herangehensweise sich so sehr davon unterscheidet, wie wir arbeiten. Aber wenn du jetzt mal in diesem Prozessthema ein bisschen tiefer drin bist, dann wirst du irgendwann feststellen, diese gewachsenen Prozesse sollten auch einfach mal hinterfragt werden. Also manchmal ist es vielleicht auch sinnvoll, sich an eine Branchensoftware anzulehnen und seine Prozesse darauf einzustellen, weil sie besser sind, weil sie durchdachter sind. Und ich glaube, wenn man sich davon löst und vielleicht auch akzeptiert, dass vielleicht jemand anders das anders gedacht hat, aber nicht schlechter und es dann so zu machen, dann fängst du an, vorwärts zu kommen. Und das sind diese kleinen Digitalisierungsprojekte auch echt wertvoll, weil du relativ schnell lernst, was der Wesen von so einem Prozess ist. Also wie muss der gestaltet sein, dass der verlässlich ist, dass er wiederholbar ist, dass er aber auch anwendbar ist, weil du hast ja Leute im Unternehmen. Und nur weil du jetzt sagst, der Prozess läuft morgen so, heißt es nicht, dass der morgen so läuft. Da kannst du dir viel am Schreibtisch ausdenken. Das gehört damit dazu, zu überlegen, was für Möglichkeiten haben denn meine Kolleginnen und Kollegen, auch diesen Prozess dann umzusetzen. Und wenn du das aus den Augen verlierst und sagst, nee, die müssen jetzt aber, ob sie wollen oder nicht, und sie sind aber vielleicht dazu gar nicht gedanklich in der Lage, so einen Prozess zu verstehen und noch nicht zu verstehen, dann musst du den Prozess anders gestalten. Und dann bist du relativ schnell wieder auch in Standardprozessen mit drin, die ja ihre Daseinsberechtigung definitiv haben. Mhm. Also, was will ich damit sagen? Sind 2 Sachen. Zum einen, meine Herangehensweise ist immer, versuche einen Prozess so abzubilden, dass du ihn in einem Standardprozess abbilden kannst. Und wenn du es dann nicht kannst, dann versuche einen eigenen Prozess außenrum zu bauen, weil du musst einen großen Prozessstandard haben, der idealerweise auch nicht nur für dich gilt, sondern in der Branche gilt, weil es dir plötzlich viel einfacher fällt, auch mit Kollegen zusammenzuarbeiten.
Stark. Da steckt jetzt schon ganz, ganz viel drin. Also zum einen so dieser Switch von Datenbank oder Papier hin zu einer Datenbank, sondern von so einem Google Sheet und Papier hin zu einer Datenbank-Applikation. Aber diese Auswahl abgelaufen, weil also zum einen gibt's ja zumindest heutzutage wahrscheinlich etliche, du steckst da noch tiefer im Thema, etliche No-Code-Anbieter. Warum hast du dich gegen wirklich so Hardcode entschieden, also wo man so mit Python, PHP, JavaScript, was auch immer für Sprachen man da einsetzt. Also wie, nimm uns da mal mit auf den Weg, warum No-Code?
Weil ich es anders nicht kann. Ganz einfach. Und daran habe ich mir jahrelang die Hörner abgestoßen. Ich war auch wirklich frustriert zwischendrin, weil du siehst, wie der Markt sich verändert und du siehst, was andere machen können, indem die einen großen Geldbeutel auf den Tisch legen, Online-Druckereien, Großdruckereien, für die es eben okay ist, auch mal 70.000 Euro für eine Vorstufenautomation auf den Tisch zu legen mit einem Focus Switch und was noch alles mit dranhängt mit Integration. Das konnte ich nicht. Das konnte ich A, finanziell nicht. Ich konnte es mir auch nicht leisten, einen Entwickler zu beschäftigen, der das dann macht. Ich konnte es mir nicht mal leisten, einen Testprojekt mit einem Entwickler zu machen, weil ich gar nicht dazu in der Lage war, meine Anforderungen so genau zu beschreiben, dass ein Entwickler wirklich effizient was umsetzen kann. Und da landest du dann in einem Bereich, wo du Ideen hast und die du dann visuell im Prinzip zusammenklicken kannst. Ich bin heute in einem Bereich drin, wenn ich an meinen neuen Shop gucke, da ist Full Code drin. Der besteht aus JavaScript, der besteht aus Datenbank, PHP und jQuery und wie es nicht alles heißt. Damit fängst du aber halt nicht an, sondern du fängst halt damit an, dass du sagst, ich habe hier eine Information und diese Information, die muss woanders hin. Und dann suchst du, was für Möglichkeiten es gibt und das nennt sich Integration Platform as a Service. Ich will heute gar nicht so arg technisch werden. Das ist make.com zum Beispiel oder Zapier. Damit kannst du zwei Dienste miteinander verknüpfen, also zum Beispiel einen Google.
Wenn eine E-Mail reinkommt, schreibst du in die Datenbank.
Ganz genau, richtig. Ja. Ganz einfach, also überwache mein Postfach. Ja. Da geht es im Prinzip immer um Dateitransfer. Und ich bin anders vorgegangen. Ich habe erstmal gesagt, okay, ich will gar keinen Dateitransfer, sondern ich will erstmal Informationen zugänglich machen. Also habe ich mit dieser Datenbank angefangen. Und jetzt sprechen wir hier mal von No-Code. Was heißt es eigentlich? Der Begriff beschreibt es schon ganz gut. Es geht darum, Applikationen oder Anwendungen zu bauen, ohne eine Zeile Code tippen zu müssen. Die Tools zeichnen sich damit aus, dass du irgendwie eine Art und Weise ein grafisches Interface hast, wo du deine Logiken irgendwie zusammenklicken kannst. Die Besseren machen das sehr gut, indem sie dir auch noch so ein bisschen, ja, die geben dir so ein bisschen Gamification mit, die machen wirklich Spaß. Make.com ist so das Beispiel dafür, da kannst du verschiedene Anwendungen miteinander verknüpfen und miteinander kommunizieren lassen. Und wenn du das Szenario so baust, dann kannst du auch so einen Play-Button drücken und dann fangen die an, sich zu bewegen und dann kriegen die, wenn es funktioniert, kriegen die einen grünen Haken, einer nach dem anderen. Du sitzt dann irgendwann wirklich da und freust dich so, wenn's durchgelaufen ist. Und ich habe dann zwei Bildschirme offen gehabt, habe dann Google Sheet gehabt auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendeine andere Anwendung. Und ich habe dann Play gedrückt und die Information, die ich links hatte, stand plötzlich wie von zauberhaftend und sofort rechts. Wenn du das mal verstanden hast, und darum geht's am Anfang, darum geht's bei No-Code, du bist ja immer noch limitiert, du kannst nicht alles machen, aber du kannst einfache Anwendungen machen, also so Sachen wie eine Stanzformverwaltung bei uns. Hey, was wir rumgesucht haben, wo ist die Stanzform mit irgendeiner komischen Nummer, die Nummer aber in der Vorstufe ist sie mit einer CAD-Nummer abgelegt, hinten ist sie mit einer Auftragsnummer abgelegt und wir suchen wie die Blöden diese Stanzform, das einfach mal auch per Hand schon eintragen zu können und allen Mitarbeitern zugänglich zu machen und zu sagen, ey, guck mal, hier kannst du die Information rausziehen, das hilft schon total. Und das ist eine geile Basis, dann machst du es halt weiter per Hand. Aber du reduzierst halt Suchzeiten und Fragezeiten. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich erst zu sagen, okay, jetzt habe ich diese Information, jetzt muss sie da irgendwie automatisch hin. Also verbinde ich mein ERP-System mit dieser Stanzformverwaltung. Und wenn eine neue Stanzform bestellt werden muss, dann wird in der Datenbank wird halt eine neue Nummer generiert. Und diese Nummer steht dann halt aber auf allen Dokumenten. Die stehen auf den Auftragsdokumenten, die stehen auf dem Lieferschein, die steht auf der Rechnung. Du kannst Nachkalkulationen werden plötzlich einfach, weil du einfach sagen kannst, okay, irgendwie was weiß ich, wir nennen die BBS, Butzelbürger Stanzform und dann eine vierstellige fortlaufende Nummer. Du kannst sie über alle Prozesse nachverfolgen. Und jetzt versuch das mal in Fullcode zu machen. So, da bist du beim Coding-Projekt von was? 20.000 Euro? Für was? Damit du deine Stanzform schneller findest? Ey, da bin ich auch lieber suchen gegangen, als 20.000 auf den Tisch zu legen. Aber wenn du das halt irgendwie, keine Ahnung, mal rudimentär mit 2 Stunden Arbeitszeit machst und du hast dann eine Basis, von der ausgehend du alles andere auch machen kannst, jetzt liegen da bei uns die CAD-Zeichnungen mit drin, also wir wissen nicht nur, wo sie ist und wie sie heißt, sondern wir wissen auch, wie sie aussieht. Können die Kunden zur Verfügung stellen, um irgendwelche Layouts reinzuzeichnen, etc. Da wird's dann wahnsinnig schnell.
Und wie, Wie gehst du vor? Setzt du dich jetzt so im keine Ahnung, der normale Arbeitstag ist vorbei, du setzt dich irgendwie mit einem Weinchen auf dem Balkon oder auf die Terrasse und dann sagst du, hey, Moment mal, was hat mich denn heute so richtig massiv angekotzt, das mache ich weg? Oder sind das so von außen auf dich einströmende Sachen, wie du anfangs gesagt hast, mit dem Lieferanten, der irgendwie sein System umgestellt hat? Also wo kommen die besten Ideen her?
Aus dem Alltag, klar, weil auch hier wieder, also es geht nicht darum, was zu basteln, weil es schön ist, wenn es automatisiert ist. Es ist scheißegal, ob es automatisiert ist. Es ist scheißegal, ob es digital ist. Es muss funktionieren. Und du erlebst nicht funktionierende Prozesse halt jeden Tag am eigenen Leib. Nämlich jedes Mal, wenn jemand da steht, dich aus seiner Kalkulation rausreißt, aus deiner Fokuszeit rausreißt und sagt, ich hätte da mal eine Frage. Ich verstehe hier was nicht. Ich finde hier was nicht. Wo ist eigentlich das? Das sind dann die Momente, wo ich sage, muss es sein? Also Ich hab ein schönes Beispiel gelesen. Wir haben bei einer Druckmaschine, egal was für eine Druckmaschine, du würdest den Teufel tun, die alle 5 Minuten anhalten lassen, um irgendwas anderes zu machen.
Ja.
Die effektivsten und effizientesten Maschinen, die wir haben, sind unsere Gehirne. Es gibt nichts, was so leistungsfähig ist. Wir akzeptieren aber im Büro, in der Sachbearbeitung, an der Maschine akzeptieren wir es komischerweise nicht, aber überall sonst akzeptieren wir, dass ein top ausgebildeter Vorstufler aus seiner Tätigkeit rausgerissen wird, weil irgendjemand eine Frage hat, weil der Drucker kommt und sagt, ich verstehe nicht, wie der Bogen hier ausgeschossen ist. Oder ich mache irgendwas und die Tür geht auf und dann heißt, wo ist das Papier? Wo ich sage, bin ich jetzt Wacheneingang? Nee, aber wir finden es nicht. Irgendjemand muss sich drum kümmern. Und das möchte ich unterbinden, weil immer dann, wenn eine Frage auftritt, ist irgendwo der Prozess nicht gut dokumentiert, irgendwo ist eine Information nicht verständlich. Und das sind eigentlich die besten Vorlagen, um Automation zu machen. Und wenn du fragst, wann ich das mache, ja, dann habe ich das überwiegend abends und am Wochenende gemacht. Das muss man fairerweise dazu sagen, weil mein Alltag so voll war und auch noch ist, ehrlicherweise, dass du es nicht schaffst, im Tagesgeschäft solche Sachen zu machen. Das ist jetzt vielleicht von mir auch ein starkes Hobby geworden. Das kommt damit mit dazu. Das vereinfacht mir das vermutlich alles auch ein bisschen. Aber gerade in den Anfangszeiten war das halt obendrauf. Und gerade die ersten Automationen machen das Leben eher schwerer wie leichter, weil am Anfang funktionieren sie noch nicht so, wie du dir das vorstellst.
Und da hattest du auch wahrscheinlich so gewisse Berührungsängste von den Mitarbeitern. Also so war das bei uns, wo wir da einiges umgestellt haben.
Ja, das ist am Anfang so. Und das hat sich aber mittlerweile auch geschiftet. Also tatsächlich mache ich mittlerweile schon immer noch genug abends, ja, logisch, aber die großen Themen während der Arbeitszeit, weil ich meinen Schreibtisch so frei bekommen habe, dass ich mich morgens auch mal 2-3 Stunden hinsetzen kann, in Ruhe solche Optimierungen zu machen oder am Shop irgendwie Optimierungen zu machen, weil die mir das Leben nachhaltig leichter machen. Und das ist so eine, gibt ein Buch, die 1%-Regel, ist nicht zu Ende gelesen, aber die Idee ist goldrichtig. Wenn du jeden Tag ein kleines Stückchen besser wirst als am Tag davor, wirst du relativ schnell richtig gut. Und das möchte ich ja eigentlich auch mit einer Automation machen. Ich möchte nicht irgendwelche Leuchtturmprojekte machen, irgendwas Großes, wo man mit auf LinkedIn prahlen kann, sondern ich möchte im täglichen meinen Kolleginnen und Kollegen und auch mir das Leben einfach ein Stückchen leichter machen. Weil jedes Mal, wenn der Prozess schneller läuft, wenn die Informationen besser klar sind, bekommst du plötzlich Zeit, dich auf Dinge zu konzentrieren, für die du halt ausgebildet bist. Das ist ja der Wahnsinn. Computer sind total gut darin, mit Daten zu arbeiten und repetitive Vorgänge immer wieder hintereinander laufen zu lassen. Aber was machen denn unsere Mitarbeiter? Die Kopie genau das, was von A nach B, das ist Computerarbeit. Ja. Mitarbeiter sollen sich hinsetzen, sollen sich kreative Konzepte überlegen, wie gehe ich daran, wie mache ich tolle Druckprodukte und doch nicht den ganzen Tag Copy und Paste irgendwelche Standsformnummern von A nach B. Also das ist völlig an der Idee des Computers vorbei.
Also, ich finde es toll, wie du denkst, weil also vielleicht finde ich es so toll, weil das meinem Denken sehr ähnlich ist, weil ich auch immer so sei, hey, wie gelingt es uns, dass die Mitarbeiter, die Texperten wirklich die Zeit in die Sachen stecken können, die halt eben kein Computer kann. Aber bei ganz vielen ist ja so der Kern der Automatisierung nur Beschleunigung und nur Prozesskostenoptimierung. Bei uns ist das so ein Beiwerk, dadurch, dass die Gehirne frei werden. Das ist sehr spannend, dass du das auch so siehst.
Ja, und guck mal, ich war, als wir diesen sehr komplizierten manuellen Prozess hatten, Excel kalkulieren, Copy und Paste drüber, irgendwas weiß ich, in den Formeln manipulieren, um auf den richtigen Preis zu kommen und so. Ich bin nach Hause gekommen und ich war fix und fertig. Wirklich. Tage waren lang und so, aber ich war fix und fertig, mein Gehirn war durch. Warum? Weil ich mich so unfassbar konzentrieren musste für ein Angebot, für einen Auftrag. Ich musste an so viele Dinge denken und das müssen unsere Kolleginnen auch. Wenn du es schaffst, einen sauberen Prozess zu machen, dann musst du dich halt an 5, 6 Sachen irgendwie denken und nicht an 50 oder 60. Ja, Laufrichtung stimmt, der ist Papier, ist es aktuell, wie ist es hier, ich kann hier was kalkulieren, aber ich kann hier beliebiges Format kalkulieren, aber meine Maschine druckt das gar nicht. Und plötzlich ist alles falsch und du musst wieder von vorne anfangen und so. Und dieses extrem konzentriert sein bei ständiger Ablenkung außenrum macht dich halt einfach fix und fertig und es sorgt einfach dafür, dass klar, wenn du dich auf zwei Sachen konzentrieren musst, dann ist es halt einfacher, diese zwei Sachen unter Kontrolle zu behalten, als wenn du dich auf 20 konzentrieren musst. Da kann dir mal ein Punkt durchrutschen. Und dieser eine Punkt sorgt ja dafür, dass jeder andere im Unternehmen Stress hinten raus hat. Also ein Planungsfehler in der Kalkulation sorgt für einen erheblichen Mehraufwand in der Vorstufe. Und wenn es die Vorstufe nicht ausmerzt, für einen richtigen Mehraufwand im Druck. Ja, und wer kriegt es am Ende wieder auf den Tisch? Ich.
Ja. Je später hinten der Fehler irgendwie auffällt, desto teurer
unten. Man sagt, der Aufwand, um ihn zu korrigieren und die Kosten, um ihn zu korrigieren, geht um einen Faktor 10 hoch. Also in der Kalkulation, irgendwie, was weiß ich, 5 Minuten mehr Zeit genommen, wird halt irgendwie, keine Ahnung, 8 Euro kosten. Vorstufe, vielleicht irgendwie Druckplatten schon entwickelt oder irgendwelche Siebe belichtet, 80. In der Maschine gedruckt, bis die Siebe wieder da, wieder Material und so weiter, 800. Das ist schon über den Daumen, glaube ich, ein Wert, der gut hinkommen kann, ja.
Wenn wir jetzt gerade so beim Optimieren der einzelnen Sachen sind, ich bin vorhin auch mal ganz intensiv über eure Homepage gegangen und da habe ich extrem gestaunt, weil ihr habt da so eine Art FAQ und da steht so drin, wie ist es denn mit der telefonischen Erreichbarkeit? Und da habt ihr so irgendwie so ein 5, 6 Zeilen, wo so die Botschaft ist, hey, wir stehen voll auf E-Mail, selbst wenn es schnell gehen muss, schreib uns doch bitte. Wie wird denn das angenommen? Weil wir haben auch einen sehr starken persönlichen Kontakt zu unseren Kunden, aber die Kunden, und jetzt würde ich mal so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, die Digitaldruckbranche, die ist noch etwas jünger als halt Papier. Und die sind sehr wandlungsbereit, aber das könnte ich mir bei uns aktuell nicht vorstellen. Was macht ihr da für Erfahrungen? Wie nehmen das die Kunden auf?
So und so. Also es ist auch hier steckt am Ende eine Prozessoptimierungsidee dahinter. Wir sind zu wenig Leute, als dass wir das Telefon konsequent abdecken könnten während der Arbeitszeit. In der Regel rufen bei uns auch Kunden an, die schnell was wollen und schnell jemanden verhaften wollen. Am Telefon können wir nicht, soll man nicht, wäre es nicht möglich. Du kommst halt, also wir machen unsere Prioritäten hängen ab mit Zusagen, die wir irgendwann mal gemacht haben. Und wenn wir ständig quer neue Prioritäten eingespielt bekommen, dann bringt uns das hier in Teufelsküche. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen für jeden Kunden einen extremen Service bieten und nehmen uns für jeden Kunden auch richtig viel Zeit. Also es kann auch passieren, dass wir über eine einfache Visitenkarte das erste Mal durchaus mal eine Stunde mit einem Kunden sprechen. Auch ich. Steht es in einem Verhältnis zu einem Auftragswert? Nein, in der Regel nicht. Damit wir das machen können, müssen wir aber mit der Zeit außenrum ziemlich gut haushalten. Das heißt, wir sind telefonisch erreichbar und wir machen gerne Videocalls und wir machen das, wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit. Aber wir müssen es ein bisschen planen können. Ich möchte das ungern um 10 Uhr, wenn bei uns hier die Hütte brennt und irgendwie ich gucken muss, dass alles pünktlich rausgeht, möchte ich von einem Kunden überrascht werden, der mich eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Ich würde das gerne können. Und wenn ich das aus einer personellen Perspektive abbilden könnte, dann wäre das Erste, was ich machen würde, ruf mich an und du bekommst auf der Stelle sofort eine richtig geile Beratung. Da ich das aber nicht kann, haben wir uns dafür entschieden, das so zu kommunizieren. In jeder unserer E-Mails, überall auf der Homepage, stehen Calendly oder Zcal-Links, wo du dich direkt in meinen Terminkalender eintragen kannst. Was möchte ich vorher wissen? Ich möchte sehen, dass du ein kleines bisschen vorbereitet bist. Das heißt, ich möchte zumindest mal sehen, um was geht's denn überhaupt? Geht's um eine Visitenkarte, um eine Broschüre? Muss ich irgendwas vorbereiten und gibt's vielleicht schon Ansichtsdaten? Weil da sind wir wieder beim Thema. In dem Moment, wo das Telefon klingelt bei mir, jetzt ist auf stumm geschaltet, aber in dem Moment, wo es klingelt, bin ich mit den Gedanken aus meinem Vorgang draußen. So. Das macht meinen Kopf extrem ineffizient. Was will der, der anruft? Ich weiß es vorher nicht. Ich erfahre es erst, wenn ich rangehe. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, 30% der Leute wollen mir was verkaufen. Ja, und die sind gut mit ihren Telefonleitfäden, mich nicht so schnell von der Angel zu lassen. Ich habe aber gar kein Interesse, jetzt was zu kaufen. Ich bin auch gar nicht in Kaufstimmung. Die anderen 30% brauchen eine schnelle Information. Aber ganz häufig enden diese Gespräche mit, ja, dann schicke ich Ihnen die Details einfach mal per E-Mail rein. Wo wir sagen, dann schick sie doch gleich per E-Mail. Mein Gott, wir haben es doch hier, wenn jetzt ist mein E-Mail-Programm auch aus, aber normalerweise habe ich es offen, ich habe es auch auf dem Handy drauf. Das heißt, ich bekomme es sofort mit, wenn du irgendwas willst. Und wenn du eine schnelle Info brauchst, dann kriegst du die trotzdem. Ich kann sogar, wenn es richtig eilig ist, mal ein nicht so wichtiges Gespräch oder Telefonat auch unterbrechen und sagen, oh, da ist gerade was aufgetaucht, da muss ich schnell drauf reagieren. Ich halte das Telefon einfach für eine spontane Geschichte, einen ineffizienten Kommunikationskanal. So, deutlich effizienter ist, wenn wir uns einmal vorbereitet haben. Weil was wollen wir denn machen? Ganz oft kriege ich dann diktiert, schreiben Sie bitte auf, 3 Varianten, 50 Visitenkarten, 4 Varianten, 70 Visitenkarten, dieses und dieses Papier. Schreib doch bitte eine E-Mail. Es macht uns das Leben leichter, auch intern Kapazität zu verteilen. Wer hat gerade Kapazitäten, schnell was anzunehmen? Es ist Prozessoptimierung am Ende. Ja, in dem Punkt definitiv zu Lasten von einem Service-Level. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kunden, die unseren Service schätzen, da Abstriche machen können.
Gut, ich sehe darin, also ich verstehe das total, diese Optimierung der Zeit, bin ich auch voll bei dir. Ich sehe noch einen anderen Punkt, also ich bin großer Telefon-Fan nach wie vor, aber ist auch eine andere Situation, weil ich bin relativ gut abgeschirmt. Das heißt, die Telefonate, die ich mache, die sind halt wirklich gezielt. Aber was halt schwierig ist und was ich bei uns auch im Vertrieb immer als schwierig sehe, ist gerade so, was du besprochen hast, so telefonische Absprachen hier, 3 Stück so und das Material und die Größe und dann schickst du am Ende ja sowieso ein Angebot und aber es birgt halt Fehlerpotenzial, was dann halt ja wieder per E-Mail dann aufgelöst wird. Also ich glaube, ja, wenn es um Verbindlichkeit geht, ist das schon ein smarter Ansatz.
Ja, also das ist das eine, du kriegst eine Dokumentierbarkeit rein, auch wenn du das Angebot dann mal 2 Tage später machst, du weißt, was besprochen wurde und so. Aber darum geht's gar nicht. Also ja, ich meine, wie viele Leute habt ihr?
Wir sind jetzt knapp 80 aktuell.
Ja gut, da gibt's halt einen Vertriebsinnendienst, da gibt's vermutlich auch einen Außendienst, der erreichbar ist für die Kunden. Wir sind halt zu 10 und wir sitzen zu 2 im Büro. Das bin ich und meine Schwester, die auch Geschäftsführerin ist. Mhm. Die hat aber auch noch andere Hüte auf als Kalkulation. Und ja, wir würden das anders machen. Also ich würde mit Sicherheit, wenn ich eine Vertriebsmannschaft, eine Innendienstmannschaft hier hätte, würde ich wahrscheinlich auch, wenn man hier 3 Leute extra sind, würde ich wahrscheinlich auch eher einen auf den Deckel geben und sagen, wieso geht hier niemand ans Telefon? Attacke. Aber wir müssen uns halt auf die Situation einstellen, in der wir sind. Der Vorteil ist auf der anderen Seite wieder, wenn du dann uns dran hast, dann hast du halt auch richtige Praktiker drin. Also ich bin dann halt morgens in der Produktion gestanden und die Beratungsqualität ist hier recht hoch, aber ich muss halt ein bisschen vorher gucken und ich möchte auch selber tatsächlich entscheiden, worauf gebe ich denn wie viel Zeit. So. Ja. Es wird einfach ein bisschen planbarer. Ja.
Noch was total Spannendes. Ihr habt einen Kodex und den Kodex, den habt ihr auf der Homepage kommuniziert. Wie ist denn das? Ist das, weil es gibt ja so, also ich vergleiche das mal mit unseren Firmenwerten, die sind auch so wie so ein Kodex, aber halt so ein bisschen andere Form. So lese ich das auch aus, aber ist das was ihr einmal für außen und einmal für innen habt? Ist das einer für alles? Wie stellt sich das dar?
Ja, also auch da geht's eigentlich drum. Auch der könnte sich eher bisschen restriktiv lesen an der einen oder anderen Stelle. Nein, es geht mir eigentlich um Transparenz. Also ich möchte eigentlich, dass jeder Kunde, jeder Interessent vorher.
Nee, aber nicht falsch verstehen. Ich finde
alles cool. Also wir haben uns überlegt, weil da stehen auch so Sachen drin wie im Zweifel entscheiden wir für dich.
Ja.
Und wir müssen im Druck den ganzen Tag Ermessensentscheidungen treffen. Und natürlich würde sich ein Kunde wünschen und sagen, ja, aber wenn es hier was an der Maschine zu entscheiden gibt, dann rufen Sie mich halt mal an oder machen ein kurzes Video oder wie auch immer. Da wären wir halt handlungsunfähig. Und deswegen kommunizieren wir ganz klar, wir wissen, was wir tun. Wir machen das den ganzen Tag. Das bietet auch Sicherheit. Das ist ja das, was Kunden aktuell tatsächlich brauchen. Du merkst es ja selber jeden Tag. Druck-Know-how ist weg. Es ist auch unmöglich. Also ich habe es eben gesagt, jetzt bin ich halt im Bogen Akzidenzdruck zu Hause und kenne mich da im Veredelungsbereich sehr gut aus. Wenn ich mit einem Kollegen spreche, der nicht den ganzen Tag veredelt, der guckt mich komisch an, wenn ich dem über Folienqualitäten was erzähle. Also du musst gar nicht so weit deine Kompetenz verlassen, um keine Ahnung mehr zu haben. Und jetzt erwarten wir aber von Kunden, von Grafikdesignern, dass die bei uns immer genau wissen, um was es geht. Und was wir machen möchten, ist Sicherheit reinbringen. Und diese Sicherheit heißt, wenn man mit uns zusammenarbeitet, dann treffen wir Entscheidungen. Weil wir möchten, dass Projekte vorwärts gehen und wir treffen die aufgrund wirklich vieler Jahre Erfahrung, so dass wir glauben, dass wir versuchen zu verstehen, was ist der Kern dieses Produktes, was muss uns dieses Produkt sagen, was für einen Wert muss es transportieren, was hat's. Und du weißt, was ich manchmal musst du ein bisschen im Offset-Druck, kann es dir passieren, dass du nicht an die Farbe rankommst vom Fächer. Ja, und dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du ballerst drauf, dann wird's Druckbild unruhig, es kann ja sein, dass feine Schriften zugehen. Also muss eine Entscheidung getroffen werden. Akzeptiere ich, dass ich ein bisschen neben der Farbe liege, habe ansonsten aber ein besseres Druckbild oder muss es exakt diese Farbe sein? Und das ist eine Ermessensentscheidung, die trifft jeder Drucker jeden Tag. Wir möchten vorher kommunizieren, dass wir das machen. Und zwar im Sinne des Kunden. Wenn wir jetzt einen Kunden haben, der aber, wir möchten, dass wir vorher aktiv darauf hingewiesen werden, dann sagt er, ja, aber Karcher, Achtung, bei diesem Druckauftrag ist die Farbe extrem wichtig. Extrem wichtig. Das muss extrem nach Vorgabe. Ihr habt einen Standbogen, ihr habt einen Rückstellbogen. Dann kann ich vorher in der Beratung aber sagen, oh, dann würde ich aber so, wie die Farbe hier aussieht, die ist übersättigt gedruckt worden. Da würde ich aber nochmal gucken, dass wir vielleicht die negativen Haarlinien nochmal ein bisschen offener machen. Auf diese Sachen kann ich aber nur Rücksicht nehmen, wenn man mich vorher darauf hinweist. Sonst gehe ich davon aus, dass wir einen Druck so herstellen, wie wir nach unserem Standard und nach unserem Dafürhalten gut produzieren.
Ey, ist spannend. Ich dachte im Offset-Druck, das Akzidenzdruck, dass ihr ja die Farben anrührt und die immer trefft. Weil bei uns ist ja nochmal anders, wir schießen ja mit CMYK. Und nee, also da habe ich jetzt wirklich ein Aha, ne? Also ja. Wie du schon sagst, also Siebdruck ist ja wieder nochmal anders und Digitaldruck nochmal anders.
Ja.
Aber dass du jetzt raus hast, hey, die Farbe können wir nicht treffen oder nur mit massiv Farbeinsatz.
Sollen wir mal richtig ehrlich sein?
Ja, voll.
Alles sind immer nur Versuche, nah an ein Optimum ranzukommen, in jedem Verfahren.
Gut, das ist klar. Also du hast immer ein ganz geringes Delta E, aber manchmal...
Oder nicht so geringes. Also pass auf, wir drucken extrem viel Pantone-Farben hier. Und in der Uni wird gelehrt.
Pantone ist super, da bist du auf der sicheren Seite.
Auf der ganzen Welt kannst du deine Farbe exakt drucken. Ja. Wenn wir uns aber diesen Pantone-Prozess mal auch hier wieder diesen Prozess angucken, dann haben die in der letzten Auflage Farbmischungen geändert. Die gleiche Pantone-Farbe hat jetzt andere Färbungen. Hintergrund war es, glaube ich, ein Kobaltblau, irgendeinen Rohstoff haben sie mit rausgenommen, ja, der umweltschädlich ist und auch nicht so gesund. Okay, dafür haben die aber neu rezeptiert. Und das heißt, dass die Farben jetzt anders aussehen. Also der neue Fächer sieht anders aus als der alte Fächer. Und wir haben ja nur die optische Kontrolle zu einem Fächer. In welchen Fächer guckt denn der Kunde rein? Ich kann dir zwei Fächer zeigen, die sind aus der gleichen Charge, die sehen unterschiedlich aus. Damit müssen wir aber vergleichen. Jetzt habe ich irgendwann mal rausgefunden, unser Farbhersteller, der hat die Rezepte, die da draufstehen auf dem Pantone-Fächer, die stimmen auch einfach nicht. Deswegen geht der Farbhersteller in der Regel ran und misst farbspektrometrisch nochmal aus, wie sind diese Farbkacheln, wie muss ich die mit meinen Farben eigentlich zusammensetzen, damit die bei mir wieder passen. So. Das macht dabei auch jeder anders. Das heißt, du hast auch schon mit dem gleichen Fächer von verschiedenen Farbherstellern unterschiedliche Pigmente, Pigmentdichte, Farbzusammensetzung. Es ist unmöglich, die Farben so konsistent zu halten. Dann hast du Papiere, die jedes Jahr auf dem Fächer anders sind. Du hast immer einen anderen Farbeindruck und dann kommt es halt drauf an, was für eine Schichtstärke fährst du. Und die ist halt wieder massiv davon abhängig. Einen Fächer zu produzieren ist relativ einfach. Der wird aber nicht im Offset-Druck gedruckt. Also wir müssen im Offset-Druck an den Pantone-Fächer rankommen. Der ist aber auf einer umgebauten Offset-Druckmaschine. Die ist eigentlich, wenn du den Fächer mal anguckst, der hat so Quetschränder unten drunter. Also neben den Farbkacheln ist halt ein Unterschied, ob ich eine große Fläche druck mit negativen Schriften drin oder ob ich eine kleine Farbkachel in einem Hochdruckverfahren druck.
Ja.
Also wir haben da keine Probleme mit. Die hatten wir vor 15 Jahren mal. Die hatten wir aber vor allem in dem Bereich, wo wir selber zu unsicher waren, weil wir gedacht haben, das muss aber noch besser gehen und alle sind schlauer wie wir und alle machen das besser. Nein, du musst vorher mit einem Kunden besprochen haben, was ist das Wesen dieses Druckproduktes? Und dann musst du dieses Wesen treffen und du musst dahinterher sein, das gut zu drucken. Und dann ist es auch okay. So, aber diese technologische Sicherheit, dass du sagen kannst, ich kann das quantitativ messen, wie gut es ist, vergiss es, keine Chance.
Wie kann ich mir das dann in der Praxis vorstellen? Also ihr habt dann im CRM irgendwie so einen Bereich, hier der Kunde, dem geht's immer mehr um die Farbe tendenziell und dem geht's mehr um die Linienkorrektheit oder?
Also Rückstellbogen. Das ist das wichtigste Mittel. Wir haben von jedem Auftrag der letzten 5 Jahre einen Originaldruckbogen auch im Digitaldruck da liegen, der bei einem Folgeauftrag mit an die Maschine geht, damit wir visuell überprüfen können, entspricht das Ergebnis dem letzten Auftrag.
Wirklich? Aber das muss ja Räume füllen.
Ja?
Also wir machen das auch, aber halt nur so für große Jobs, ja, für Großzellen und haben halt einen Großteil eben digital. Also wir sind relativ genau in der Lage, die Ergebnisse zu reproduzieren. Auch durch Profilierung, da hat sich ja in den letzten Jahren viel getan. Ja. Aber von jedem Job hast du ein Rückstellmuster.
Ja, du kriegst die nicht immer zusammen, auch wenn die digital kommen, da weißt du nicht, dass der neue Auftrag zu einem alten Auftrag gehört, aber ich sag mal von beraten Kunden definitiv. Im Prägebereich total wichtig, weil du hast ja da den Faktor Hitze, Prägezeit und Prägedruck. Auch da kann es passieren, wir machen Letterpress zum Beispiel. Letterpress ist ein wunderbares Beispiel. Also man würde sagen, Buchdruck hat man früher dazu gesagt. Heidelberg-Tiegel, Hochdruckklischees. Wir machen Magnesium-Ätzung, aber es gibt auch die Niloprint-Geschichte. Die ist halt, handwerklicher kannst du eigentlich nicht drucken. So. Mhm. Und das Thema ist erstmal relativ reklamationsanfällig, weil du die Erwartungshaltung deines Kunden treffen musst. Ja. Und das Erwartungsmanagement ist das Wichtige bei diesem Produkt. Buchdrucken, ja, man muss halt mit dem Titel klarkommen, das ist, ja, hat ja niemand mehr gelernt, auch von meinen Leuten hat es niemand mehr gelernt. So, die haben sich das auch beigebracht im Laufe der Jahre. Das wurde ihnen beigebracht. Jetzt hast du da das Thema, prägst du zu stark? Wir haben ja meistens so irgendwie, was weiß ich, 500 Gramm, 600 Gramm, 700 Gramm Papier. Prägst du zu stark? Hast du auf der Vorderseite eine richtig schöne Prägekante und so Quetschfallen außenrum, sieht wirklich fein aus. Hast aber auf der Rückseite unter Umständen Spuren, die du siehst, wenn du am Schlaglicht am Fenster stehst. So. Und jetzt gehen wir normalerweise so ran, dass wir sagen, wenn man die unter krassen Lichtbedingungen erkennen kann, finden wir das auf der personalisierten Seite in Ordnung, aber auf der Logo-Seite darf niemals irgendwas geprägt aussehen. Das heißt, wir reduzieren den Prägedruck so lang, bis wir eine optimale Mischung aus einer Prägetiefe und einer Unversehrtheit der Rückseite haben.
Also so der Sweet Spot.
Ja, genau. Und der ist halt von Motiv zu Motiv und von Papier zu Papier unterschiedlich. Mhm. Und wir müssen im Prinzip vorher abgeklärt haben, ich habe die Reklamation beide schon gehabt. Ich hab die schon gehabt, dass jemand sagt, ja, aber man sieht es auf der Rückseite, sieht doch scheiße aus, Reklamation bitte neu produzieren. Ich habe welche gehabt, die sagen, ja, aber Vorderseite ist scheiße geprägt, hätte man ja auch einfach drucken können. Mhm. Aber wie willst du das abfangen? Prozessual, geht nicht. Du kannst das nur bemustern, intensiv darüber sprechen und dann, wir haben ein Vier-Augen-Prinzip bei diesen Produkten, machen wir nicht im Formularwesen, aber bei allem, was ein bisschen Anspruch hat, wenn die Maschine gerüstet ist, wird mit dem Sachbearbeiter einmal Rücksprache gehalten und der Vier-Augen-Prinzip der Bogen freigegeben. Und wenn ich mit dem Kunden drüber gesprochen habe, dann weiß ich, diesen Kunden einzuschätzen und wie wir da rangehen müssen. Vorher auch schon ein bisschen was gesagt, wir haben recht umfangreiche Mustersets auch, aber ja, am Ende ist es der Punkt, wo wir nochmal drauf gucken. Und jetzt mal den Bogen wieder zum Anfang zu spannen. Das ist doch wichtig. Also wir wollen den Prozess automatisieren, damit niemand mehr drauf gucken muss. Nein, wir sind immer noch in einem Handwerk, vor allem wir führen den handwerklichen Betriebe. Das heißt, mit den Händen arbeiten. Ich möchte nicht die Handwerkskomponente eliminieren. Ich möchte, dass meine Leute genug Zeit haben, sich auf diesen Part, nämlich das Drucken, richtig konzentrieren zu können. Und wenn das heißt, Rückstellbogen machen, mit dem Kunden darüber kommunizieren und Vier-Augen-Prinzip freigeben, hey, dann ist es schon Hölle aufwendig. Aber wir haben ja auch Zeit, weil alles andere ein bisschen schneller läuft.
Also das ist total spannend. Also ich könnte ja ganz lange und viel zuhören, weil das halt, also ich kann da noch viel lernen, weil es halt wirklich so ein bisschen mal so ein Unterschied branchenmäßig ist, obwohl wir uns in derselben Branche bewegen, aber halt doch anders. Bei den ganzen Sachen, die du so innoviert hast, worauf bist denn du besonders stolz? Also ich habe da so eine Kalkulationsschnittstelle im Hinterkopf.
Das ist... Da arbeite ich seit 7 Jahren gedanklich dran, kannst du sagen. Ich wollte schon immer, also jetzt haben wir uns ja gerade über den Detailgrad unserer Produktion haben wir uns ja gerade unterhalten. Und dadurch, dass es so detailliert ist und wir halt keine Ahnung, wir haben Briefpapier jetzt gerade durchgerechnet. Wir haben allein 400 Material-SKUs fürs Briefpapier, die möglich sind. Also nicht irgendwie, was weiß ich, ein Kumpel von mir hat auch so ein bisschen UV-Direktdruck. Bei dem gibt's irgendwie Acryl 3 mm, 5 mm, Hartschaum und weiß ich, was es noch gibt. Vielmehr ist es da in dem Bereich gar nicht. Ich habe allein für Briefpapier habe ich 400 verschiedene Materialgewichte, Oberflächen, Färbungen, Wasserzeichen, ja, nein.
Aber jetzt mal unter uns, brauchst du viel? Weil, also ich stelle bei uns, wir haben auch relativ viele Medien und ich stelle ganz oft fest, hey, eigentlich ist es stellenweise wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist halt irgendwie so diese verschiedenen Grammaturen und das noch ein Stück weißer und das noch ein Stück gelber und was weiß ich. Also irgendwie, also
absolut, absolut, also auch.
Ja, der Kunde am Ende wahrscheinlich nicht mal, oder?
Diese ja, der ist auch total verwirrt, wenn du ihm die 400 auf den Tisch legst. Wir haben das mal erfasst, weil wir gesagt haben, wir möchten mit diesem Projekt Wiederverkäufer ansprechen, also Druckereien, die im Briefpapier, die Briefpapier zukaufen möchten. Mhm. Und die haben halt in der Regel spezielle Kundenanforderungen. Und wenn der Steuerberater halt immer auf dem Papier war, dann will der Steuerberater nicht 2024 erst schon mal drüber nachdenken, auf ein anderes Papier zu gehen. Der will es halt einfach bestellen, wie immer. Das heißt, für dieses Projekt ist es wichtig, dass du wirklich auch alles abgebildet bekommst. So. Wenn ich jetzt in meinen Shop reingucke, dann haben wir uns natürlich drüber Gedanken gemacht, auf wie viel Papiere muss ich das runterbrechen, damit ich alle Applikationen abgebildet bekomme, dass du eine schöne Auswahl hast, aber trotzdem nicht erschlagen wirst. Und da komme ich halt bei 10 Papieren vielleicht raus. So, aber auch bei diesen 10 Papieren, ich habe versucht, das mit meinem alten Shop habe ich versucht, wir firmieren ja als Bitte besonders. Und dieses Besondere und diese hohe Auswahlmöglichkeiten an Spezifikationen hat immer dafür gesorgt, dass ich halt immer einen Sachbearbeiter dran sitzen haben muss, der die Sachen kalkuliert, weil du bekommst es halt nicht in der Preisliste oder so gegossen. Mhm. Außer du wirst wieder so grob, dass du sagst, du machst irgendwie, was weiß ich, nur 2 Materialpreise, aber dann stimmt es alles nicht und wenn du in Auflage gehst, stimmt es eh wieder nicht. Mein großer Traum war immer, ich möchte eine Eingabemaske haben und in diese Eingabemaske tippst du als Kunde ein, was du willst und dann bekommst du einen Preis. Fertig. Also wie bei einem normalen Online-Drucker. Bloß, dass der Online-Drucker halt eine Preisliste hinten dran hängen hat. Der hat dann irgendwie, was weiß ich, wenn er breit aufgestellt ist, hat er 1000 Preise da hinten drin. Weil, gucken wir mal in mein Kartensegment rein. Ich habe bei meinen Karten DIN A6, DIN A7, DIN A5, B6, A4. Wir haben das so für einen Hochzeitsbereich 8 Formate identifiziert. Jetzt wollen wir eine Preisstaffel rechnen. 10, 20, 30, 40 und so weiter. Das sind dann 17 Preisstaffeln. Dann hast du 10 Papiere und die Möglichkeit vielleicht einer Veredelung. Dann hast du allein da schon irgendwie, was weiß ich, 4.500 Preise nur für einen Hochzeitsflachkartenartikel. Die musst du aber alle pflegen. Wenn du ein neues Papier mit dazu nehmen willst, musst du die pflegen. Du musst also in diesem Konzept dir immer vorher überlegen, was würde mein Kunde denn vermutlich gerne bestellen? Und dann musst du es, ob er es bestellen will oder nicht, im Voraus für ihn kalkulieren und in den Shop hinterlegen. Was ich jetzt gebaut habe, ist eine echte Kalkulation. Das heißt, da sind alle Eckdaten drin, Papiere mit 1000 Bogenpreisen, mit Staffelpreisen sind mit drin, optimale Druckbogengrößen. Und du sitzt als Kunde quasi nur noch da, gehst auf bittebesonders.de, gibst da deine Eckdaten ein, sagst, weil es ist, wenn ich es kalkuliere, ist es egal, ob es A6 oder ein Sonderformat ist. Ja, also beide sind halt Millimeter. So, und ja, die passen dann halt, ich muss dann halt berechnen, wie oft die auf den Bogen drauf passen und vielleicht passen sie weniger oft drauf, wenn ich es noch veredeln möchte, weil ich so ein bisschen Greiferränder noch für einen Tiegel brauche und so. Aber da müssen wir doch hinkommen, dass du eben nicht sagst, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, 3 Papiere wie beim Online-Drucker zur Auswahl, sondern wenn ich mein Hauspapier habe, dann nehme ich das halt mit in die Datenbank auf und wenn ich eine Preisänderung habe beim Papier, da gehe ich jetzt halt in meine Datenbank rein und sage, okay, per Grafika in 300 Gramm ist jetzt günstiger geworden, ja, passiert in letzter Zeit auch, dass Papier wieder günstiger wird, dann ändere ich meinen 1000-Bogen-Preis und ab dem Moment sind alle Artikel, die du bei mir mit diesem Papier kalkulieren kannst, up to date. So, wie wäre denn das? Wie wäre das für einen Kunden, dass er nicht mehr anfragen muss, um an den Preis zu kommen und da vielleicht 2 Tage warten muss und nicht am Telefon nicht durchkommt und sich ärgert, sondern der geht einfach online und sagt, ich habe 12x12,5 cm große Karten auf dem Papier mit einseitig bedruckt und Heißfolienprägung in 2 verschiedene Prägefarben. Ist schon ein komplexes Produkt. Hm. Aber die Kalkulationen sind trotzdem nur Grundrechenarten. Es sind nur Grundrechenarten. Es ist nur Maschinengeschwindigkeit, macht 10.000 Bogen in der Stunde, 1000 Bogen sollen gedruckt werden, dann läuft die 0,1 Stunden, Stundensatz ist 120 Euro, sind es 12 Euro. So, und das ist ja macht die Kalkulation. Und ja, das sind halt viele von diesen Einzelberechnungen am Ende geworden, aber jetzt ist es so. Ich habe eine Maske, da kannst du deine Daten eingeben, und wenn ich ein neues Papier kalkulierbar machen möchte, muss ich das halt einmal anlegen und dann funktioniert es. In jedem Format. Selbstsorten, Berechnung. Irgendwie Bogenoptimierung, Nutzenoptimierung ist da alles mit drin. Und das hat mich jetzt fast ein Jahr und einige graue Haare gekostet.
Bei der Bogenberechnung hast du auch nochmal bei LinkedIn, glaube ich, gepostet. Mhm. Hey, da sitze ich gerade dran, hat da jemand eine Idee? Naja, wie da bist du ja viel im Austausch mit anderen und wie nimmst du da so die das Miteinander, das Gegenseitige wahr?
Seit ich in den Austausch gehe, ist mein Leben als Drucker um Welten besser geworden. Es ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, früher war ja immer dieses Ellbogenausfahren. Das gab's ja schon massiv, vor allem hier. Aber es ist ja auch logisch. Guck mal, in Karlsruhe, wo wir sitzen, gab's früher 30 Druckereien. Und alle haben im Umkreis 20 Kilometer verkauft. Und alle haben die gleichen Maschinen gehabt. Die haben alle eine GTO, 4 Farben, 2 Farben gehabt. So, also jeder druckt das gleiche Produkt für die gleichen Kunden. Dass du da anfängst, wenn es nicht mehr so ganz so gut, nicht mehr ganz so rund läuft, irgendwie die Ellbogen auszufahren und dass ein Hauen und ein Stechen anfängt, das verstehe ich ja noch. Heute glaube ich aber, wer 2024 noch erfolgreich mit einer kleinen Druckerei am Markt ist, hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, ein gewisses Kundenspektrum, das er gut bedient, und außerhalb von diesem Spektrum ist er einfach nicht gut. Und es ist ja bei mir genauso. Ich habe in meinem Kernprozess Visitenkarten, Einladungskarten, Hochzeitskarten, also nichts, was mehr wie 4 Seiten hat, sind wir richtig, richtig, richtig stark, vor allem im Bereich der Veredelung. Es gibt aber definitiv sehr viele bessere Druckereien wie uns, also die besser drucken können. Ich meine, wir drucken, ist jetzt nicht dein Thema, aber wir drucken auf einer 10 Jahre alten SM52. Da brauche ich nicht gegen die hochgerüsteten XL von Großdruckereien anstinken. Keine Chance. Wir arbeiten im Trockentonerbereich, erzielen da auf den Papieren sehr, sehr geile Ergebnisse. Aber du hast da so Leute wie ein Veit mit seiner Inkjet-Maschine, die er jetzt gekauft hat, der halt einfach deutlich besser druckt. Ich werde aber mir mit dem Spektrum an Produkte niemals so eine Maschine herstellen können. Es geht nicht, ich kriege die nicht kalkuliert. Und das Ganze ist mit Indigo-Druckmaschinen genauso. Und da hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst, dass du Kunden nicht das optimale Produkt lieferst, oder du hast geile Kollegen, die mittlerweile wirklich viele von denen auch richtig gute Freunde geworden sind, auf die du zurückgreifen kannst, wo du sagen kannst, wir sind nicht nur Kollegen, sondern wir sind nicht nur Kooperationspartner, sondern wir sind Freunde geworden. Und es ist uns eine große Freude, miteinander zu arbeiten und zu sagen, guck mal, du hast die Maschine dastehen, ich liefere dir ein Papier, auf dem Druckformat schon geschnitten, du nimmst es auf der Maschine, druckst mir, schickst mir einmal zurück, das Gleiche mache ich im Veredelungsbereich für dich. So haben wir plötzlich die Möglichkeit, an dieser Hightech-Technologie jeweils zu partizipieren voneinander, ohne es aber alle zahlen zu müssen. Weil wie irre ist denn das? Wie viele Maschinen haben wir Drucker unausgelastet dastehen? Die meisten von uns arbeiten einschichtig, aber ich habe hier Maschinen stehen, die lassen sich im Einschichtbetrieb nicht zu 20% aus. Was soll das? Die Dinger sind zu teuer geworden, als dass du nicht auslasten könntest. Und wenn du jetzt mit anderen Leuten sprichst und feststellst, wir haben alle das gleiche Ziel, wir haben alle die gleiche Vision, wir haben alle auch das gleiche Hobby, weil alle, die 2024 drucken, die haben Bock auf Druck, die haben Bock auf Druckerei und die haben Bock auch was zu bewegen. Und mit denen dich zu verbrüdern und zusammenzuschließen und geiles Zeug zusammen herzustellen, ey, geiler geht's doch gar nicht.
Volle Zustimmung, weil, also gerade so dieses Ellenbogen einfahren, das haben wir auch, glaube ich, schon mal im Podcast so reflektiert, da bin ich voll bei dir. Und auch dieses Thema, dass eigentlich die noch da sind, halt so ein bisschen positiv ein Mitlaufen haben und Bock auf Drucken im weitesten
Sinne. Ja, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich sehe das bei den meisten anderen. Es ist, du gehst nicht in die Druckindustrie, weil du mit einem 10-Mann-Betrieb, weil du hier vorhast, irgendwie reich zu werden. Nee, das machst du, weil du wirklich Bock drauf hast, weil du das machen willst. Und das macht auch so Spaß, einfach mit Leuten zu tun zu haben, die das genauso sehen, weil in meinem Freundeskreis, da brauche ich nicht kommen und sagen, wow, Inkjet und guck mal, ich habe hier eine Indigo-Maschine, habe da Andrucke gemacht, wie das grau steht und so. Die schütteln alle nur den Kopf. So. Ja, genau. Und allein da Leute zu haben, mit denen du dich darüber austauschen kannst, auch wir müssen ja alles immer selber erarbeiten. Hey, allein das Thema irgendwie, keine Ahnung, Versandkartonagen. Ja, jeder muss immer wieder, ich kriege Kopfschmerzen von dem Zeug. So Innenmaß, Außenmaß, passt es zusammen, wird es zu schwer. Wirklich schwierig. Ey, da einfach auch mal in Kooperationspartner fragen zu oder Kumpels fragen zu können, sag mal, wie löst ihr das eigentlich? Und da schnell irgendwie Tipps zu bekommen. Ey, jetzt überleg dir mal, das müsste jeder für sich allein machen. Ich habe es ja die größte Zeit meines Arbeitslebens alleine gemacht und bin hier, klar, elterlicher Betrieb, ich habe hier gelernt auch. Ich habe hier in meiner eigenen Brühe geschwommen. Du brauchst Informationen und Visionen auch von außerhalb. Und das ist schon stark, ja. Also ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Verfechter von der Kooperation. Und immer wenn jemand gesagt hat, boah, aber willst du da wirklich einen Job rausgeben und so, und wenn dir den Bullshit für jeden guten Job, den ich rausgegeben habe, an jemanden, der das besser kann wie ich, habe ich zwei bessere zurückbekommen. So. Und jeder kann jetzt plötzlich das machen, woran er Spaß hat und was er gut kann. Es gibt überhaupt gar keine Alternative, als das so zu machen. Also ganz ehrlich, nein.
Da unterscheidet sich auch stark so, also ich weiß nicht, ob das so ein Generationsthema ist, aber so Fülle oder Mangeldenken.
Ja, ja.
Also das sieht man da sehr oft und häufig. Deswegen finde ich das cool, dass du da in der Fülle denkst und dann, also völlige Bestätigung. Du hast gerade das Wort Vision in den Mund genommen und das interessiert mich natürlich auch. Was? Wie siehst denn du so deine Zukunft, eure Zukunft als Firma? Wie siehst du die Zukunft so der vielleicht der gesamten Druckbranche? Was sind so Sachen, die du, also mit denen du planst oder wo du sagst, hey, das geht aus meiner Sicht voll in diese Richtung, wenn du jetzt eine Glaskugel hättest und ins Jahr 2030 gucken könntest?
Ja. Ich finde diesen Gedanken des Print Service Providers wahnsinnig spannend. Eine Entwicklung, die wir auf dem US-amerikanischen Markt stark sehen. Das heißt, du wirst in der Regel immer größere Aggregatoren haben, die dir Aufträge entgegennehmen, und immer spezialisiertere Druckereien, die Aufträge dann durchführen. So, jetzt ist die Welt aber nicht schwarz und weiß, sondern in vielen Graustufen. Ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Ich glaube aber auch, dass es in eine Wechselbeziehung gehen kann. Und genau das beschreibe ich ja in diesem Kooperationsgedanken. Ich bin auf der einen Seite, bin ich ein Aggregator, weil ich Kundenaufträge entgegennehme, die ich Stand heute gar nicht selbst fertigen kann oder nicht vollumfänglich. Und die gebe ich an spezialisierten Kunden raus. Wie eben Veit Rudolf mit seiner Inkjet-Maschine, der super ist in Kleinbuchproduktion. Im Gegenzug kriege ich veredelte Cover wieder zurück. So, oder was weiß ich, Teilhupfer auf mit seinem Kuvertanleger, der echt, echt schnell und geil Kuverts druckt, wo alle anderen sich irgendwie einen abbrechen. So, und aber auch die haben ja wieder Applikationen. Und dann, vor meinen Augen, spannt sich eigentlich so ein Netzwerk auf. Du wirst die niedergelassene kleine Druckerei zukünftig meiner Meinung nach immer noch benötigen, weil dort das Print-Know-how sitzt. Du wirst sie aber nicht mehr benötigen, damit die, wie es heute auch viel machen, irgendwie, was weiß ich, Online-Drucksachen zukaufen und irgendwie fürs Dreifache verkaufen. Das haben wir leider zu oft noch in der Branche. Sondern du brauchst die wirklich, weil du auf Kundenseite das Print-Know-how dann in 5 Jahren, 6 Jahren mit Sicherheit vollständig verloren gegangen ist. Das heißt, Druckereien werden sich recht sicher immer weiter Richtung auch Produktioner umstellen und Bindeglied zwischen dem Print-Service-Provider und dem Kunden stattfinden. So, gleichzeitig werden die eine Spezialisierung haben, sich an den Aggregator anschließen, um einfach zuverlässig die Maschinen voll zu bekommen mit genau dem Produkt, das passt. So, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ich für wahrscheinlich halte, weil sie Sinn ergibt. So, ich glaube, wir können uns keine Ineffizienzen mehr leisten, also Maschinen nicht auslasten etc. Und das wäre eigentlich schon die Folge daraus. So, wie gestaltet sich das jetzt für uns in der Zukunft? Recht ähnlich. Ich möchte über die Kooperation viel stärker noch produktgetrieben gucken. Schau, wenn du eine Anfrage von einem Kunden hast und du weißt, das Produkt müsste auf eine andere Art und Weise produziert werden, wie du es herstellen kannst. dann hast du früher eigentlich immer zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder kaufst du es komplett zu, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die damit einhergehen. Lieferverzögerungen, Probleme, falsches Qualitätsverständnis beim Gegenüber und so weiter. Oder du versuchst den Kunden auf eine Lösung zu drücken, die du halt anbieten kannst. Wohlwissend, dass er dann vielleicht nochmal an seine Daten ran muss, Layout ändern und so weiter. Wenn du aus einem Kundennutzen guckst, möchte ich aber zukünftig nur aufs Produkt gucken müssen und dann eben sagen zu können, das ist eine Anwendung, die muss auf eine Indigo-Maschine. So, und dann habe ich, ich habe Partnermaschinen mittlerweile auch angebunden. Das ist jetzt das, was im Shop auch passiert. Das kann, Kooperation heißt, vielleicht müssen wir den Ausflug noch kurz machen. Kooperation heißt für mich eben nicht, dass man miteinander Geschäfte macht. Dann ist man in einer Kundenlieferantenbeziehung und das ist fein, das darf man machen, das ist gut. Also wenn du jetzt sagst, Thomas, ich habe hier einen Kunden, der will Visitenkarten, kannst du mir die produzieren, mache ich dir ein Angebot, dann sind wir trotzdem in einer Kundenlieferantenbeziehung. Kooperation heißt für mich, dass wir uns auf einer technischen, auf einer vielleicht auch ideellen Ebene miteinander vernetzen und dass wir dann eben nicht, wie wir mit normalen Kunden umgehen, miteinander umgehen, sondern uns prozessual so miteinander angenähert haben, dass ich zum Beispiel auf deinen Maschinen kalkulieren kann und meine Aufträge nicht per E-Mail bei deinem Sachbearbeiter landen, sondern direkt im RIP zum Beispiel stehen. Nur indem wir diese bürokratischen Prozesse überwinden, schaffen wir echte Kooperation. Weil dann haben wir wieder genau das gleiche Thema. Bei mir kommst du telefonisch nicht durch, so, dann willst du schnell ein Angebot, dann dauert es 2 Tage, nach 2 Tage brauchst du aber kein Angebot mehr abgeben, das weißt du auch. Du musst dann auf irgendeine Art und Weise technisch auf meinen Maschinen kalkulieren können, damit du zu einem Ergebnis kommst. Du musst auf irgendeine Art und Weise deinen Auftrag bei mir einspeisen, als wäre er schon immer bei mir gewesen. Weil dann haben wir nicht das Problem, dann haben wir den Vorteil, dass die Effizienzen durch eine passendere Maschine tatsächlich genutzt werden und die nicht voll weggefressen werden von einem bürokratischen Overhead.
Total spannende Ansicht. Ich mache mir auch 1-2 Notizen. Vielleicht können wir noch überleiten, weil du hast ja wahnsinnig viele Ideen auch, also die du auch umsetzt und was dich so antreibt. Was sind denn Sachen, also wo nimmst du denn die Impulse dazu her? Gibt's da so Lieblingsbücher oder irgendwie andere Quellen?
Also Bücher schwierig in dem Umfeld. Ich glaube, dafür bewegt sich's auch einfach zu schnell. Ich bin den Visual Makers Podcast tatsächlich sehr dankbar, dass es den gibt. Ich kann mir noch daran erinnern, dass ich 2019 war das, glaube ich, sogar schon, da mal drüber gestolpert bin und dann eben in die No-Code-Welt eingetaucht bin und die über ihren Podcast recht viele und spannende Einblicke gegeben haben, die mich inspiriert haben auch. Gleichzeitig haben die wirklich gute Kurse auch, wo man auch E-Mail-Kurse, die teilweise kostenfrei sind, wo man mal reinschnuppern kann und sich das Ganze zeigen lassen kann. Die würde ich, wenn ich vorhabe, selber kleinere Automationen anzugehen oder einfach mal sich so ein bisschen inspirieren zu lassen, auch ein bisschen mehr im Detail inspirieren zu lassen, die würde ich mir in jedem Fall anhören. Und auf der anderen Seite, wenn man mal in das Tooling reingeht, passiert mittlerweile in der Content-Produktion von den Firmen sehr, sehr viel. Also ich lerne wahnsinnig viel über YouTube gerade. Also die ganzen No-Code-Plattformen haben extrem guten Content rund um das Thema und damit arbeite ich doch sehr intensiv. Ich glaube, man muss sich nur darauf einlassen, dass man wieder zur Schule gehen muss. Weil das ist es. Hinsetzen, erklären lassen, versuchen nachzubauen, ein bisschen weiterzulesen. Es ist ein ständiges Lernen. Und ich glaube, es ist aber wichtig. Ich höre immer wieder von anderen Leuten, ja, ist ja schön, dass du da Spaß dran hast, aber für mich wäre das nichts. Ob du das dann selber mit No-Code baust oder ob du es programmieren lässt oder wie du es machst, ist vollkommen egal. Ich glaube, es ist aber deine Aufgabe als Geschäftsführer, dir über genau diese Gedanken zu machen. Weil wenn nicht darüber, wo möchte ich mein Unternehmen hin entwickeln? Was erwarten meine Kunden, damit ich ein guter Dienstleister bin? Was muss ich für meine Mitarbeiter machen, damit sie das Leben leichter haben und schneller und effektiver und effizienter arbeiten können? Wenn das nicht Geschäftsführungsfragen sind, dann frage ich mich, was sonst?
Ja, stark. Das wäre jetzt eigentlich schon so ein idealer Abschlusssatz gewesen. aber wir haben ja hier im Digital Thinking Podcast geht es ja auch darum, Connections zu schaffen. Deswegen, wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, der Thomas, so ein sympathischer Kerl und ich heirate jetzt demnächst und ich brauche sowieso geile Visitenkarten. Wie kann er oder sie denn mit dir in Kontakt treten? Was ist denn dir da am liebsten?
Also, wen das Thema interessiert, ich versuche mal mehr, mal weniger viele Einblicke auch auf LinkedIn zu geben. Also, gerne, wer da Interesse dran hat, gerne mit mir vernetzen.
Verlinken wir in Shownotes dann.
Ja, vielen Dank. Also das ist ein super Kanal, auch mal, um mit mir in den informellen Austausch zu gehen. Auch das mache ich immer wahnsinnig gerne. Im Hochzeitsbereich, wenn jemand heiraten sollte, dann gerne mit einem Grafikdesigner zusammenarbeiten. Das ist immer ganz wichtig, weil wir ausschließlich mit B2B arbeiten. Das heißt, wir haben in der Regel Agenturen oder Freelancerinnen sind es in der Regel dazwischen. Wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte und aus der Branche ist, dann furchtbar gerne auch im Veredelungsbereich. Wir machen viel in der Lohnveredelung, das heißt bedruckte Bögen, die zu uns kommen. Wir machen noch eine Heißfolienprägung drauf. Wir sind sehr stark eben in den alten Buchdruckmaschinen, alles was mit Stanzen perforieren zu tun hat. Auch da natürlich digitale Möglichkeiten. Ich suche gerade Partner, mit denen ich mich da verbinden kann, also Kunden, die Interesse dran haben, direkt entweder in unserer Plattform Drucksachen zu kalkulieren, also auch so Lohnveredelungen zu kalkulieren oder eben auch, ich bin mittlerweile dazu in der Lage, Zugänge frei zu machen, dass man sieht, wann ist der Auftrag eingeplant, in welchem Produktionsstatus ist er eigentlich. Es will nur noch niemand so richtig. So, die sagen, ich komm ohne klar. Falls da jemand Interesse hat, auch stehe ich furchtbar gerne zur Verfügung für so Integrationsprojekte.
Perfekt. Dann möchte ich mich an der Stelle schon mal bedanken, lieber Thomas. Das war ein super Gespräch. Sehr viele coole Ideen und spannend, dass das so, wie gesagt, so verschieden und doch so ähnlich ist. Und wie das immer so ist, in unserem Podcast hat der Gast das letzte Wort. Das wird jetzt für dich ein bisschen schwierig, weil du hast vorhin schon ganz schön Brecher rausgehauen mit der Geschäftsführung und welche Fragen sollst du ja sonst stellen und so. Aber du machst da bestimmt was Cooles draus. Und deswegen, also vielen Dank an alle Zuhörer und der letzte Satz gehört dir.
Ich habe einen Tipp. Das ist das, was ich ganz oft gefragt wird. Womit soll ich anfangen? Und es ist vollkommen egal. Wir haben so viele Bereiche, in denen wir unser Unternehmen optimieren und organisieren können. Ich würde sogar empfehlen, in einem Bereich anzufangen, in dem es gar nicht so wichtig ist. Also wo man ein bisschen Schmerzen hat, aber nicht so starke Schmerzen, was nicht im Tagesgeschäft sofort funktionieren muss. Und das Wichtigste ist einfach anzufangen. Daraus lernt man und dann gehen die Augen auf und irgendwann fängt man an, dass man nicht Inspiration braucht, sondern dass man Inspiration ablocken muss, weil Zeit ein Thema wird, was man alles optimieren kann. Und deswegen anfangen und am besten heute noch.
Vielen, vielen Dank, lieber Thomas, und eine schöne Woche.
Sehr gerne.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.